Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um Musikvideos. Und mit Daniel Slotin und Okan Şey haben wir zwei der Platzhirsche im Deutschrap-Musikvideo-Business heute für diese Runde gewinnen können. Wie sie beide ihre Arbeit sehen, wie unterschiedlich sie dabei sind und welche Videotipps und Anfängertipps sie für euch da draußen haben, das erfahrt ihr alles, wenn ihr jetzt zuhört. Im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, sag mal, wie ist das Wetter in Hamburg?
Nico, wie soll's sein? Bisschen Hamburg. Es ist irgendwie warm, nicht wirklich kalt, es ist grau. Spätsommer hier.
Ja, gefühlt bin ich schon eine Woche nicht mehr da, deswegen habe ich ein bisschen Sehnsucht danach, ja. Aber ich sehe, es scheint das, alles zu stehen.
Wie ist das Wetter in Köln? Kriegst du das mit aus der Halle?
Ich kriege ja nichts mit, ich bin ja die ganzen von morgens bis abends in der Halle und gucke Basketballspiele von morgens bis abends, aber es gibt schlechtere Sachen. Aber, und das ist eine schöne kleine Insel, immer auf die ich mich sehr freue, jede Woche Backspin Stammtisch und jede Woche schöne Gäste und wir haben in der letzten Woche eine XXL-Folge gemacht. Quasi ein Blockbuster ohne Video. Heute machen wir nochmal einen Blockbuster auf eine andere Art und Weise, oder? Wen hast du mitgebracht?
Blockbuster, super Überleitung. Diese Woche auch wieder zwei Gäste da. Normalerweise bei uns ist der Stammtisch ja sehr, sehr Rap-Artist-lastig. Heute haben wir mal eine andere Kategorie Gäste dabei. Zum einen Daniel Slotin, Mitbegründer von Street Cinema. Regisseur, Produzent, Kameramann, Videos gedreht für endlos lange Liste, Farid Bang, Summer Jam, Kollega, Karate Andy, Chata und.
Gefährlich, wenn du so eine Liste anfängst, da fehlt irgendein Name dann und dann ist, den Namen muss ich noch erwähnen. Kann Daniel gleich machen.
Viele andere große. Also herzlich willkommen, Daniel Slotin, moin.
Dankeschön, hallo zusammen.
Und Gast Nummer zwei, auch Musikvideoproduzent aus Berlin, auch eine ewig lange Liste, wo ich jetzt wahrscheinlich die Hälfte der großen Namen vergesse, mit denen er zusammengearbeitet hat. Aber es sind unter anderem Bushido, Bowser, Luciano, Loredana und. Orkan Şey, schön, dass du da bist.
Freut mich für die Einladung, mich auch.
Wird eine lustige Runde und ehrlicherweise ist ja ganz logisch, dass wir dann heute übers Beat produzieren sprechen werden.
Genau,
Spaß.
Richtig.
Obwohl selbst da ja wahrscheinlich im Zweifel, also das könnte eine lustige Runde werden, aber natürlich wollen wir über das Video machen reden. Und ey, wir steigen mal direkt mit der Leitfrage ein, weil ich glaube, von dort aus kann man unheimlich viel von dem erklären, auch was ihr so bisher gemacht habt, was ihr erlebt habt, was ihr Erfahrungen daraus genommen habt, wo ihr heute steht. Deswegen, Yannick, hau mal die Leitfrage der Woche raus.
Ja, ganz kurz und knapp. Es geht natürlich um Musikvideos heute. Musikvideos gehören irgendwie zum Deutschrap dazu seit gefühlt Ewigkeiten. Es hat sich mit der Zeit alles natürlich ein bisschen entwickelt. Früher, wurden Musikvideos echt sehr, sehr aufwendig produziert. Dann gab es so eine Phase, wo irgendwie nur noch so große Hits Videos bekommen haben. Jetzt ist natürlich mit dieser Flut an Releases auch immer noch mal was anderes. Da kann natürlich nicht jeder Song irgendwie ein Video dazu bekommen. Es gibt diverse unterschiedliche Looks, je nachdem, wie man da rangeht. Und deswegen haben wir uns heute einfach mal die Frage gestellt, was macht ein gutes Musikvideo überhaupt aus?
Na, komm, sagt mal.
Ich würde erstmal Orkan gerne sagen lassen.
Es ist auch,
ich glaube, wir haben auch zwei unterschiedliche Herangehensweise, was Videos angeht. Weil die Styles von mir, also Style von mir und Style von Orkan, sind auch sehr unterschiedlich, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, du achtest viel mehr darauf, dass das so eine Struktur hat und dass das irgendwie so eine Geschichte erzählt zu lassen. Quasi du verpackst so einen Kurzfilm in einem Musikvideo, würde ich so sagen. Und bei mir ist das wirklich so ein Durcheinander zusammengewürfelt. Von mir lebt das dann quasi dann einfach nur von der Stimmung. Also mich interessiert eigentlich nur, was für eine Stimmung ich erzeugen kann. Und die ist dann immer meistens düster und bedrohlich. Das ist so bei mir so, was ich dann immer hin und her ziehe quasi mit jedem Video.
Ja. Ja, ich kann das was hinzufügen. Wir haben einmal zusammengearbeitet.
Oh, das stimmt.
San Diego und Juri. Und da habe ich dem Orkan einmal eine Dispo geschickt. Und der meinte, was ist das, Daniel? Ich habe noch nie eine Dispo gesehen in meinem Leben. Ich sage, wie kann man ohne Dispo arbeiten? Ne? Weil bei uns damals, also ich komme aus der klassischen Filmschule, ne? Und wir haben damals seit 2006 existiert Street Cinema, Ende 2006, 2007. Und wir haben damals es geprägt, in die Musikvideos immer Storys einzubauen. Sei den Teufelskreis von Farid Bang oder Echo Fresh, Ehrenmord oder also als unzählige Videos, die halt damals von Street Cinema produziert wurden. Und wenn man so eine Story baut und halt einen Kurzfilm in ein Musikvideo reinpackt, kann man schlecht ohne Planung und ohne vorher Locations zu sehen und ohne genaue Komparsenzahl festzustellen, zu arbeiten. Deswegen halt, was ich auch davor gemeint habe, Herangehensweise von mir und Orkan ist unterschiedlich. Orkan achtet viel mehr auf Atmosphäre, wie er gesagt hat, auf Ästhetik, auf dieses Düstere. Und bei mir, ich kann auch halt Popvideos für Mike Singer drehen und ich brauche nicht nur böse Rapper. Ja.
Ja, voll. Also die Herangehensweise ist wirklich komplett unterschiedlich. Also bei mir warten heute noch Leute so, bis ich denen irgendwelche Drehbücher schicke oder wenigstens einen Treffpunkt, die Uhrzeit oder irgendwas. Aber es kommt immer nie dazu, dass ich dann irgendwas schicke und dann heißt das immer noch, ey, sei in einer halben Stunde da und da. Und dann fragen die, aber was machen wir? Ja, wir gucken einfach, sag ich. Das ist tatsächlich kaum zu glauben. Also man muss das erlebt haben. So. Zum Glück vertrauen mir da so sehr, sehr viele Leute. Und ja, also Leute wie Bushido oder ein Azad oder ein Akkos und Kontrolle, die wissen ganz genau, ey, der Typ, der braucht mir nicht schicken vorher. Und wenn er sagt, okay, dann und dann da, dann treffen wir uns da und dann geht das einfach los und man versteht eigentlich gar nicht, was da passiert und irgendwie ist dann plötzlich ein Video fertig. So von außen betrachtet kann man sich das nicht vorstellen, aber dann schicke ich dem so das Video und dann sieht man, okay, der Junge, der ist in seinem Film und der macht da irgendwas und Hauptsache, das sieht gut aus, fertig.
Ja, es ist ganz interessant, dass, wie du schon sagst, Daniel, da sind auf jeden Fall unterschiedliche Herangehensweisen und Orkan, genau den Weg, den du da beschreibst, der passt ja auch ziemlich oft auf viele Künstler sehr, sehr gut, denn das ist nämlich die andere Seite, die zu so einer Produktion gehört. Ihr habt gemeinsam vielleicht gefühlt oder wirklich auch tatsächlich mit allem mit Rang und Namen in dieser Szene gearbeitet in der letzten Dekade oder in den letzten anderthalb Dekaden. Deswegen können wir es pauschal beantworten. Funktioniert die andere Seite immer so gut, Daniel, wie du dir das in der Dispo vorstellst? Oder Orkan, ist es vielleicht manchmal so gut, dass man halt nichts plant, sondern ungefähr nur eine Uhrzeit, damit man auch zum Ergebnis kommt?
Genau, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mir dann mal Mühe gebe oder mal irgendwas plane und organisiere, dann ist immer das Problem, dass der Künstler eigentlich gar keinen Bock hat. So, dass, also man hält sich sowieso nicht daran, irgendwie habe ich das Gefühl. Oder man denkt sich beim Dreh, ach nee, lassen wir das weg, lass direkt das machen, dann sind wir auch fertig. So, der Künstler, so wie ich die kennengelernt habe, so in der Szene allgemein, die mögen nicht, wie du drehst. Also die wollen eigentlich nur kurz vorbeikommen, für 2 Stunden am besten. Und da soll einfach nur ein funktionierendes Produkt rauskommen. Und ich funktioniere auch so, dass ich eigentlich, ich würde das
unter Druck entstehen, dir, Mann.
Aber ich funktioniere erst wenn das Haus brennt, stehe ich auf, so, weißt du? Genau, unter Druck und ich stehe mit Diamanten und so ist meine Herangehensweise und viele Künstler feiern das, weil die müssen nicht unnötig sich auf irgendwas Großartiges einstellen oder 2 Stunden auf ein Set warten, das dann irgendwie für 3 Sekunden das im Video zu sehen ist. Und die feiern das, dass Sachen entstehen, die einfach unfassbar cool rüberkommen, irgendwelche Slow Motions, die gar nicht irgendwie vorher vorgeplant waren. Das heißt, der Überraschungseffekt ist dann auch natürlich viel größer, wenn die das dann im Video sehen. Und so catch ich halt so die meisten Videos.
Es funktioniert aber auch anders.
Kann ich nach
800 Musikvideos auch bestätigen, dass das auch anders funktioniert. Also da muss ich Orkan auch hier auf jeden Fall recht geben, dass nicht jeder Künstler oder die, sage ich mal, 60% der Künstler mögen keine Musikvideodrehs. Genau aus diesem Grund, weil die warten müssen, weil man Sets umbaut, weil man dies. trotzdem bräuchte man auch zwischendurch auch geplante Videos mit Stories, mit Street-Videos, was Orkan macht, ist immer schön und gut. Vor allem Orkan bringt das auf eine besondere Qualitätsstufe. Ne, die Videos sehen bei ihm immer sehr krass und hochwertig und sehr atmosphärisch. Aber manchmal will man wirklich mal Studio-Video oder mal Story-Video. Und da komme ich ins Spiel.
Ja, genau. Das ist definitiv. Also auch, das merkt man ja auch in der Herangehensweise, wie dann auch ihr beiden arbeitet, B, was dann die Künstler auch haben wollen. Da habe ich in meinem Leben auch schon von A bis Z gewühlt, auch schon jede Art von Videodreh mal mitgemacht. So, und ich glaube, es hat immer so ein bisschen Charme und ein bisschen Entwicklung. Wir wollen ja die Frage nach, was macht ein gutes Musikvideo aus, heute so ein bisschen stellen.
Dass der Künstler zufrieden ist.
Ja, genau. Schön. Antwort schon gleich gegeben. Denn hängen wir jetzt noch die Jahreszahl, in der wir uns befinden, 2022, damit dran. Und jetzt hat Street Cinema über Jahre sehr viel dafür gesorgt, dass auf einmal es so ein Boom, würde ich auch sagen, um Musikvideos, Rapvideos gegeben hat. Orkan, du hast auf einmal noch mal eine ganz andere Farbe mit reingebracht und Künstler noch mal anders inszeniert, als es vielleicht vorher passiert ist. Habt ihr das Gefühl, dass eure Arbeit heute noch den Wert hat oder noch die Ehrerbietung bekommt, also den Respekt bekommt, den es verdient 2022 in der schnellen Zeit, in der wir gerade sind, mit Freitag 0 Uhr 50 neue Singles?
Ja, wie gesagt, das ist ja auch irgendwo schon eine Routine drin, also bei uns so, und ich weiß nicht, also man hört das zwar natürlich gerne, wenn man jetzt respektiert wird und dass man vielleicht Lobe kriegt in den Kommentaren oder ey, das Video ist cool, aber im Endeffekt will man einfach nur ein cooles Produkt abliefern für sich selbst, ja, und diesen sich befreien vom Stress. So, also mir geht es auf jeden Fall so, und das Produkt einfach fertig machen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt Daniel da jetzt noch sagen könnte, aber mir fällt da jetzt nicht so viel ein.
Ja, was mit Routine hatte, kann ich nur zustimmen. Das ist also im Vergleich zum Beispiel zum Jahr 2014 oder 2010, wo bei jedem Video die Hände gezittert haben. Jetzt läuft das wirklich alles ziemlich ruckzuck, ne? Natürlich mit Planung und Vorbereitung ist immer Stress, aber wenn das Produkt, wenn das Video fertig ist und online ist, gucke ich auch gerne die Kommentare, und natürlich fühlt man sich geschmeichelt, wenn man positive Kommentare liest. Und außerdem habe ich deswegen auch meinen YouTube-Kanal gestartet, damit die Leute nicht vergessen, was wir für krasse Videos damals produziert haben und wie wir die Deutschrap-Szene geprägt haben. Auf dem Kanal erzähle ich die Insider-Talks von den alten Videos, die ich produziert habe. Also wirklich von den Klassikern bis zu neuen Videos. Und da liest man auch gerne Kommentare, dass die Leute, oh krass, wusste nicht, dass du das produziert hast. Auch halt eine Geschichte dahinter.
Ja, es ist auch eine Vita. Fakt ist aber, dass 2022, und darauf wollte ich ja auch so ein bisschen hinaus eigentlich, es viel schnelllebiger geworden ist. Und ich habe das Gefühl, der Wert des Musikvideos mittlerweile ein anderer ist als noch vor 5 oder 10 Jahren. Oder wie sieht ihr das?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Früher war das, wie Daniel schon gesagt hat, also die Hände haben gezittert, wenn ein Künstler ein Video rausgedroppt hat. Ich glaube, das war auch nicht so schnell wie heutzutage immer. Da gab es auch weniger Künstler.
Weniger Lieder auch, ne? Auch
ja, die weniger Lieder, weniger Künstler. Guck mal, da gab es einmal in 3 Monaten, gab es dann mal eine Single, und wenn die dann rausgekommen ist, da hat man sich doch das Video auch wirklich über Wochen angeguckt und sind Klassiker geworden. Das heutzutage weiß ich gar nicht, wie man ein Klassiker-Musikvideo machen sollte. Also vielleicht so wie Daniel, so eine Stunde ein Musikvideo mit San Diego, aber 3 Minuten Musikvideo zu drehen, ist schon echt schwierig da, was die Leute wirklich sagen, ey, boah, was war denn da los?
Aber es ist auch zum Thema San Diego, ne? Das war wirklich so ein halbes Jahr Gesprächsthema, und jetzt vergisst man das auch, weil 1000 Videos danach rausgekommen sind, ne? Das ist zum Beispiel, als wir damals Leben und Tod des Kenneth Löcklers gedreht haben für Bushido. Das war über ein Jahr überall das Gesprächsthema. Und
Ja, aber kannst du diesen Effekt heute noch erreichen?
Ja, wie gesagt, das sage ich doch. Selten. Eher selten. Es muss was Krasses, wie zum Beispiel dieses San Diego, ein stundiger, wie war das? Halbe Stunde, ne? Trey, ich weiß nicht mehr. Genau, halbe Stunde. Wir haben
hat sich angefühlt wie eine Woche wahrscheinlich.
Es war auch über einen Monat Produktion. Ne? Wir haben zwei Wochen Drehtage, also zwei Drehwochen. Das war schon Niveau von einem Kinofilm. Ne? Ja. Aber auch dementsprechend die Reaktionen waren so krass, dass die Leute das alles gefeiert haben und, und.
Ja, wenn ihr Kommentare ansprecht und das, was Feedback, was ihr bekommt, da wird bestimmt auch immer noch genug Positives dabei sein. Aber habt ihr das Gefühl, ihr macht Musikvideos für Leute, die auch wirklich wertschätzen können, was für Arbeit da drin steckt? Sei es die große Dispo, von der du sprichst, die komplette Aufwand, die zwei Wochen Arbeit. Oder selbst wenn es nur das Eintagesdreh ist, da steckst du ja mit 100% drin in der Produktion. Egal, wie vorbereitet du bist oder nicht. Aber habt ihr das Gefühl, dass diese Wertschätzung immer noch dafür da ist? Oder braucht es irgendwann vielleicht eine andere Plattform, um eure Qualität, die ihr habt, dann vielleicht noch mehr Wertschätzung zu geben?
Also bei vielen Künstlern ist es da.
Ja.
Manche vergessen sogar Danke zu sagen, ne, nach der Produktion. Also
oder sie vergessen Rechnung zu überweisen.
Ja, also unterschiedlich.
Ja.
Mhm.
Wie ist das für dich, Orkan? Hast du das Gefühl, dass das alles gut noch, also den Wert noch hat, den du auch selber deiner Arbeit beimisst heute?
Ja, also die Leute, mit denen ich arbeite, sind ja auch meistens so, ich würde mal sagen, so feste Leute. So zum Beispiel so wie so ein Asche oder ein Bushido oder ein AK aus der Kontrolle. Das sind ja Künstler, mit denen arbeite ich wirklich, also durchgehend. Ne? Also letztes Album, vorletztes Album. Und ich mag das halt wirklich, wenn man so ein Team ist, so ein einfach. Ja, es funktioniert für mich auch besser, wenn ich den Menschen persönlich auch mag. Und für mich ist das eine größere Bestätigung, wenn man sich gegenseitig nicht nur wegen dem Video respektiert, sondern auch wirklich so wie befreundet ist und auch mal über andere Themen redet. Das gibt mir quasi mehr, als wie wenn ich jetzt einfach nur sage, ey, cooles, wenn der Künstler sagt, ein cooles Video oder so. Das gibt mir irgendwie jetzt nicht so viel. Ich mag das wirklich, wenn ich ein komplettes Produkt, also ein ganzes Album mache und die gemeinsam was erreichen.
Ja, aber wenn du zum Beispiel eine ganze Promophase bei einem Künstler mitbegleitest, wie ich damals bei San Diego oder jetzt Kollege, habe ich auch 4 oder 5 Musikvideos gedreht zu dem letzten Album, Free Spirit. Da lebt man auch, also da tauscht man, dann kommuniziert man öfters und redet sehr oft über private Themen. Das ist auch dann, natürlich, man lebt sich zusammen mit dem Künstler. Das auf jeden Fall.
Ist wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Symbiose, die es heute braucht, um vielleicht auch noch ein bisschen mehr Qualität rausholen in einer Zeit, wo es schon schnell geht. Jetzt habt ihr beide in den letzten, in eurer Zeit, die ihr unterwegs seid, ja schon Maßstäbe gesetzt. Und ich mag da dein Thema, Orkan, das du mitgebracht hast. Ich mag vor allem die Formulierung der Fragen, die ich im Dokument habe. Ich nehme das mal mit auf, denn ist das Thema, das du mitbringst. Also die Kernfrage ist, wie wird man heutzutage eigentlich noch Videoproduzent? Ich mag nur so gerne der Satz, den du vorgeschrieben hast, 10 Jahre bist du jetzt schon dabei. Warum bin ich so lange dabei? Habt ihr euch irgendwann mal die Frage gestellt, warum zur Hölle tue ich mir das eigentlich an? Also nochmal, bevor wir zu dem Thema kommen, habt ihr mal so Sinnesfragen gehabt über den Kampf, den ihr da macht?
Also man muss schon, wenn man so viele Videos dreht mit so vielen Künstlern, man muss schon, also für mich selber, man muss schon einen Knacks haben, damit man das wirklich so lange durchzieht. Ne? Also irgendwas muss auf jeden Fall im Kopf nicht stimmen, dass man sich das gibt, definitiv. Aber im Endeffekt heißt es ja nicht umsonst Leidenschaft. Ne? Und ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen, dass ich was anderes mache, außer Videos drehen oder halt so die Cam, irgendwas mit der Kamera, coole Bilder einfangen.
Hast du mal gelitten, Daniel?
Gelitten?
Ja, also
bei manchen Kunden gelitten, wenn die die Rechnungen nicht überwiesen haben.
Und verzweifelt.
Aber ja, wie Orkan schon gesagt hat, Leidenschaft. Ne? Ich kann mir auch, also ich mache das noch länger. Ich mache das seit 2002, genau 20 Jahre lang. Und ich kann mir wirklich kaum was vorstellen, was mit Videokunst, Filmkunst nicht zu tun hat. Ne? Also auch die YouTube-Videos, die ich mache, mache ich über die Musikfilme, die ich gemacht habe, mache ich über die Produkte, die zum Beispiel neue Kameras oder neue Objektive. Ich lebe damit. Wie gesagt, das ist halt, plus ist seit, sage ich mal, 8 bis 10 Jahren auch lukrativ für mich geworden, dass ich gut davon leben kann. Das motiviert auch.
Ja, am Ende sollte das ja auch irgendwann so sein, wenn man seine Sachen gut macht, dass man damit
ja, aber die ersten, sorry, dass ich dich unterbreche. Nee,
gerne.
Aber die ersten, sage ich mal, 8 bis 10 Jahren waren auf jeden Fall pures Glauben an die Idee. Also wir haben Street Cinema bis, sage ich mal, 2015. Boah, wir haben auf Existenzminimum gelebt, ne?
Krass, wenn man sich dann wieder anguckt, mit was so, also wie oft das Logo mich auch angeschrien hat und wie
ja, diese Straße, die bremst.
Genau.
Aber damals waren auch die Budgets so immer 2.000, 3.000 und wir haben auch relativ falsch gewirtschaftet, indem wir großes Büro gemietet haben und Mitarbeiter und Studio und ne, wir haben sehr viel investiert. Die Red, wir waren einer der ersten, glaube ich, in Deutschland unter Hip-Hop-Leuten, die eine Red gekauft haben für 35.000 Euro. Ne, wir haben sehr viel investiert, aber nicht in der eigene Tasche. Und das sagt auch, wir waren leidenschaftlich dabei. Ne, das war für uns mehr als die Arbeit. Das war für uns Kunst, kreieren, zeigen, was wir machen, was wir können. Ja, jetzt ist man ein bisschen anders. Also für mich habe ich einen Balance gefunden, wie ich damit gut, sage ich mal, davon gut leben kann, aber auch genug für meine Leidenschaft tue, um weiter den Leuten zu zeigen, das kann ich noch. Ich kann noch komplett mithalten mit neuesten Generationen von Videoproduzenten und die Videos sind immer noch top. Top 1.
Ich gehe nochmal zurück zu deinem Thema, Organ, weil das möchte ich mir in den Raum werfen. Du wirst ja darüber sprechen, wie man heutzutage Videoproduzent wird. Du bringst die Frage mit, normalerweise erzählen die Gäste mir ihr Thema, aber ich will den Ball sofort zurückspielen, weil ehrlicherweise müsst ihr beiden jetzt ein bisschen was erzählen. Stellt euch mal vor, ich habe jetzt morgen die Idee, ich kaufe mir eine Kamera, meine kleine DJI Osmo, mit der ich immer rumlaufe, und möchte jetzt Musikvideos drehen. Was sagt ihr mir?
Ja, also wie gesagt, das Problem hatte ich ja, als ich neu angefangen habe mit Musikvideos. Ich wusste auch nicht, ey, wo fange ich an? Man konnte, 2012 war das bei mir, es war sehr, sehr wenig Content, also auch im Internet oder so, dass man da irgendwelche Sachen recherchieren kann, wie ein deutsches Rap-Video funktioniert. Da hast du absolut eigentlich fast gar nichts gefunden. Deswegen habe ich ja quasi, oder der Daniel macht es ja auch, mit seinem Kurs damals hat er diese Workshops gemacht gehabt, da hat er Tipps zum Beispiel gegeben und ich habe zum Beispiel so eine Masterclass aufgenommen, da wo ich komplett innerhalb von 8-9 Monaten mein komplettes Wissen versucht habe zu bündeln und das alles so reingesteckt und man kann quasi von null, also wenn man gar keine Ahnung hat, komplett von null starten und dann kann man so eine ähnlichen Videos drehen, quasi so wie ich. Das ist zum Beispiel, das gab es früher gar nicht, ne, und heutzutage hast du halt diese Möglichkeiten, dass man sowas machen kann. Oder man findet auch viele Sachen, kann man auch auf YouTube finden, aber da sind halt wirklich dann nur kleine Bruchteile. Aber es funktioniert auch. Oder man schreibt einfach mal seinen Lieblingsdirektor einfach mal an. Ja, und fragt, ob man vielleicht auf einen Dreh mitkommen kann oder sonstiges. Diese Sachen gab es früher nicht. Also heutzutage hast du auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten, wie du an Wissen rankommst, aber es ist komplizierter geworden, weil es gibt auch dadurch auch viel mehr Konkurrenz. Das bedeutet, du brauchst ganz viel Wissen, ganz schnell, dass du relativ an einem guten Startpunkt bist.
Ist das bei dir, Daniel?
Was war die Frage?
Okay, ich wollte nämlich eigentlich noch eine hinterher von Fern Orkan stellen, aber ich will dich da auch mit einholen. Die Frage,
ja, klar.
Wie man anfangen kann, also wie man überhaupt dahin kann, ein guter Videoproduzent zu werden. Was sind so die ersten Schritte?
Das
ich bin
auch
immer noch mit meiner DJI Osmo unterwegs. So, was ist der erste moralische Tipp, den du mir gibst?
Also mein Motto, machen, nicht reden. Machen und an seinen Traum glauben. Und wenn du die ganze Zeit machst, ne? Du hast bestimmt in deiner Umgebung ein paar Rapper-Freunde. Dann geh zu denen biete was an, vielleicht for free, vielleicht für sehr günstig. Probier mal aus, produzier was. Also nicht reden, machen und, ne? Arbeit macht Meister. Und wenn du die ganze Zeit an deinen Traum glaubst und die ganze Zeit deinen Weg gehst, plus natürlich, wie Tutorials, heutzutage gibt's ohne Ende YouTube, Masterclass, wie ich gemacht habe, Orkan, sein Online-Kurs. Ich bereite jetzt auch zweiten Teil von meinem Masterclass auch richtig noch gebündelter, noch effektiver. Gibt's sehr viele, auch auf YouTube oder generell im Internet, viel Wissen, was man nur sammeln muss. Und ansonsten einfach sammeln und anwenden. Produzieren.
Habt ihr das Gefühl, dass der Markt heute noch da ist? Also
Definitiv, guck mal, für kleine Videoproduzenten gibt es immer noch kleine Rapper. Das zum Thema, wir können auch langsam in mein Thema übergehen, weil das passt.
Lieben gerne, schau rein, übernehmen hier. Dann trete ich zur Seite.
Ja, mein Thema war nämlich Konkurrenz in Rap-Geschäft oder Musikvideoproduzenten generell im Rap-Geschäft. Und da bin ich der Meinung, dass für jeden eigene Nische gibt. Und für kleinere Produzenten gibt es natürlich kleinere Künstler, die niemals mich oder Orkan anschreiben werden, weil die wissen, da müssen die schon preislich was anderes vorstellen als bei einem Hans, der gerade seine Osmo gekauft hat und rumprobiert. Und dementsprechend kann man mit diesen kleineren Künstlern auch wachsen. Das haben wir damals mit Farid, mit Kolle, mit Summer Jam auch gemacht. Farid, sein erstes Video war auch 800 Euro. Ne, an die Wand, was wir 2009 produziert haben oder 2008. Und dann wächst man zusammen. Dann nimmt der dich zum nächsten Dreh, dann produzierst du weiter. Natürlich, du kannst schon, gibt's Ausnahmen, aber wenn du gerade anfängst, kannst du nicht direkt zum Top-Künstler kommen und sagen, ja, ich drehe für dich ein Video. Macht gar keinen Sinn. Aber wenn du zusammen mit deinen Künstlern wächst, und heutzutage gibt es wirklich Tausende von Künstlern, da kann man sich auch weiterentwickeln und halt irgendwann größer werden. Außerdem gibt es sowas wie tatsächlich Praktikas. Ne? Also ich bin zertifizierter Ausbilder. Ne? Ich bilde aus. Ich habe in meinem Leben schon auch ziemlich viel große Produzenten ausgebildet, wie Leroy, wie Luca Mille, Max Alex hat bei mir Praktikum gemacht, also sehr viele namhafte Leute, die Edin Djinic, der gerade auch für mich Videos produziert und vorbereitet, der hat bei mir fertige Ausbildung gemacht. Und du kannst dich bewerben oder Praktikum bei Orkan zum Beispiel, und durch dieses Praktikum oder durch diese Ausbildung wirst du direkt in diese Welt reingeschmissen. Da hast du außer praktische Erfahrung direkt Kontakte zu den Leuten. Und vielleicht nach der Ausbildung kennt man dich und dann kannst du direkt schon mit deinem eigenen Geschäft anfangen.
Aber würdet ihr denn sagen, dass jetzt Leute, die nicht so eine Ausbildung bei euch vielleicht durchlaufen haben, dass so viel Konkurrenz auch ein bisschen das Geschäft so verwässert? Also wenn jetzt übertrieben gesagt jeder mit einem guten iPhone denkt, er kann gute Fotos und Videos schießen und sich dann als, Videograf, Videografin hinstellt. Seht ihr das auch so oder habt ihr damit jetzt, sag ich mal, nicht so ein Problem? Leben und leben lassen eher.
Also ich glaube, Fotos kriegt man schon einfacher hin, ja, mit einem iPhone als wie Videos. Weil Videos, da musst du Licht setzen, da kannst du nicht auf Zufall so viel, also da musst du schon wissen, was du machst. Auch wenn das bei mir so ungeplant und durcheinander ist, ist das trotzdem so, dass ich trotzdem weiß, was ich mache, weil sonst würde ja kein gutes Bild entstehen. Ich glaube, bei Videos ist das komplizierter, dass man das einfach so machen kann. Da muss man schon mehr wissen und mehr praktische Erfahrung haben und was man da macht. Ansonsten wird das nicht so einfach funktionieren. Ich kann dazu vielleicht auch nochmal einen kleinen Tipp geben, den ich in meinem Kurs sage. wie man an größere Künstler rankommt, ist eigentlich ganz, ganz, ganz einfach, wenn man neu anfängt. Dazu muss man natürlich ein Know-how mitbringen, also talentiert sein. Und das funktioniert folgendermaßen, wenn man einen kleinen Künstler, wenn er jetzt gesigned wird, zum Beispiel bei Haftbefehl oder bei Farid Bang oder irgendwie sowas, den schreibt man dann an und fragt, ob er ein Video braucht. Weil bei kleineren Künstlern versucht man ja irgendwie schon am Budget zu sparen. Ja, also vor allem größere Labels. Nicht alle, aber viele. Und da bietet man einfach mal seine Dienste an für umsonst. Und wenn man da gute Arbeit hat, dann kannst du sicher sein, dass dieser kleine Künstler die dritte Single vielleicht mit dem Großen ein Feature sein wird. Das bedeutet, du hast, wenn du gute Arbeit leistest, hast du relativ schnell einen großen, drehst du relativ schnell einen großen, ein großes Video für ein Feature, also für Farid zum Beispiel, ne? Indem er einfach nur jemanden gesigned hat, du ihn schnell genug abgegriffen hast und das ist, und hast du direkt die Referenz und dann fängt das an. Also das könnte ein Startschuss sein.
Und da habe ich eine Anekdote dazu. Und zwar, das war auch unser Startschuss, glaube ich. wir haben damals 2006, also ich habe meine Jungs von Street Cinema in der Schule kennengelernt, in der Filmschule. Und der Nachbar von Malik war Echo Fresh. Und seine Idee war, Interviews zu machen. Wenn Nico, vielleicht erinnerst du dich, damals war Street Cinema auch, wir haben Sabrina, also Moderatorin, und wir haben auf unserer Webseite Interviews gemacht und da haben wir mit Echo Interview gemacht und nach dem Interview haben wir direkt so unsere Leistungen angeboten, ja, wir können eigentlich Musikvideos drehen, bla bla bla, wie sieht's aus? Und er meinte, ja, ich bin jetzt bei Bushido, ich bin ein großes Label, aber ich habe hier Jungs, K1, Farid Bang, wir können mit denen probieren. Ja, und so haben wir angefangen.
Die waren halt damals noch nicht am Start, ne?
Also die waren nee, das waren die ersten Singles. Das war genau. K1, Warum, Farid Bang an die Wand, Summer Jam, Es ist soweit, so ganz kleine Anfänge. Ne?
Genau, dementsprechend das ist, was ich meine. Also zu kleineren Künstlern sagt keiner nein und vor allem, wenn du umsonst anbietest, sagen die auch nicht nein. Also alles her damit. Also
ja, du musst schon Niveau haben, ne? Du musst schon Qualitäten mitbringen. Das auf jeden Fall. Wenn du komplett Katastrophe bist, deswegen muss man schon davor was können und dann kann man zu den kleinen Künstlern
gehen.
Und dafür musst du üben.
Du hast ja nur diese eine Chance dann. Wenn du dann nicht ablieferst, bist du wahrscheinlich genauso schnell weg, wie du versuchst hast, dich daran zu arbeiten. Aber ich finde den Idee und den Tipp dahinter ganz gut, was da natürlich mit auch drin steckt. Und das ist ein bisschen noch wieder auf dein Thema, Daniel, der Konkurrenzkampf. Das Pricing, würdet ihr sagen, das hat sich verändert? Budgets? Also ihr habt selber mit kleinsten Budgets irgendwann mal angefangen und habt versucht, euch mal reinzuarbeiten. Dann habt ihr es irgendwann geschafft, die Budgets größer werden zu lassen. Gibt es für euch noch Preiskampf oder kommen die Leute zu euch, weil sie mit euch arbeiten wollen?
Also bei mir ist es so, die Leute kommen zu mir, weil die mit mir arbeiten wollen und die diskutieren da auch gar nicht jetzt wegen Geld oder so. Ich nehme jetzt auch nicht unmenschliche Beträge oder so, aber da wird eigentlich gar nicht nach dem Preis auch erst gefragt. Also wenn ich die Rechnung schicke, dann sehen die das und im meisten Fall wird da nicht vorher verhandelt oder so.
Das also ist das Beste, was
so, so ist meine Erfahrung jetzt. Ja. Also wenn ich dann, ich habe da irgendwas vor, natürlich, dann sage ich das, ey, guck mal, das wird jetzt ein bisschen teurer. Aber so alles, was unter 10.000 Euro ist, so bespreche ich eigentlich jetzt nicht so großartig. Das ist jetzt so meine Erfahrung.
Aber Daniel, bei dir ist ja der Vorteil, ich weiß ja genau, was es kostet, weil ich kriege ja von dir ein 15-seitige Dispo, in der steht, was, wie viel für Catering ausgegeben wird.
Ja, bei uns ist ein bisschen unterschiedlich, weil bei uns ist wirklich, wird alles angeboten. Ich habe schon über 100.000 Musikvideos gedreht und mit mehreren Drehtagen, mit Cateringwagen, mit Masseur am Set, mit allen möglichen Sachen. Und dementsprechend ist natürlich auch Preis und dementsprechend wird verhandelt. Ne? Mhm. Aber wie Orkan gesagt hat, die meisten kommen zu dir, weil die deinen Namen kennen und weil die mit dir arbeiten wollen. Und da wird wahrscheinlich nur wegen zusätzlichen Kosten verhandelt. Zum Beispiel kann man vielleicht dieses Studio günstiger kriegen oder kann man wohl in einem anderen Studio drehen. Oder wir bauen öfters zum Beispiel Kulissen. Wir bauen die ganzen Studios. Der Edin, mein Produzent, der hat sich jetzt spezialisiert. Der hat eine Baufirma auch aufgemacht, extra für Kulissen. Und öfters in meinen Musikvideos siehst du auch die gebauten Kulissen, ne? Und die Sets, das kostet immer. Und da diskutiert man, okay, kann man vielleicht was Ähnliches, schon Fertiges finden oder muss man dafür das wirklich bauen? Das machen zum Beispiel die 100 Black Dolphins, machen auch sehr viel mit Kulissen, Kulissenbau, Setbau, und das finde ich auch interessant.
Wenn du die gerade ansprichst, also Entschuldigung, mach du erstmal auch an.
Genau, 100 Black Dolphins, die leben ja wirklich von den Kulissen. Also jeder hat immer sein Spezialgebiet. So. Bei mir ist es Atmosphäre, bei Daniel ist es so ein All-Inclusive-Paket. Der kann eigentlich fast alles anbieten. Bei Black Dolphins findest du eigentlich nur diese gebauten Kulissen. Und bei McDuke findest du diese sehr kreativen...
Verrückte. McDuke ist der Verrückte von uns. Ja.
Bei Party TV ist das so dieses kommerzielle Pop-Klassik. Obwohl das ein Straßenvideo ist, sieht das aus wie so ein gelecktes Pop-Video. Und ja, jeder hat seine Nischen, seine, ich sag mal, diese Top 5 Videoproduzenten, da zähle ich Daniel dazu, mich, Fati, MacDuke, 100 Black Dolphins, Shao,
Casano. Shao hat auch komplett eigenen Stil, ne? Der hat komplett eigenen Stil. Deswegen hat jeder seinen Stil und dann kommen die Künstler zu einem von uns, weil die diesen Stil feiern oder für dieses Video diesen Stil haben möchten. Und deswegen sehe ich das, also die Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Und ich denke, durch Konkurrenz, wenn nur ein Produzent wäre, dann wäre die Qualität immer weiter gesunken. Ne? Aber dadurch, dass so eine gesunde Konkurrenz gibt, versucht jeder von uns halt weiter zu steigern. Und dadurch lebt das Geschäft und die Videos werden immer krasser. Oder seht ihr das falsch? Seht ihr das so anders?
Seht ihr das falsch?
Ich finde nicht, dass ich irgendeinen Daniel als Konkurrent sehe oder ein MacDuke als Konkurrent sehe, weil die wirklich, ich könnte das niemals, was Daniel da auf die Beine stellt, manchmal könnte ich niemals umsetzen, und er würde, denke ich mal, einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn er so arbeiten würde wie ich. Also ich bin schon froh, dass es mehrere Kategorien gibt an Videoproduzenten, weil das heißt, das bleibt nicht an mir hängen. Ich kann sagen, ey, der Daniel, der kann das cool, das macht der Fazit super cool. Und so ist das im Endeffekt eine Entlastung, wenn es andere Videoproduzenten gibt. Also so fühlt sich das bei mir auf jeden Fall an.
Ich habe mal mit Shao Casado so verschiedene Produktionen gehabt in den letzten Jahren, wo er quasi die Videoproduktion gemacht hat und ich das drumherum so ein bisschen begleitet habe und ihn dabei erlebt habe, wie er quasi morgens in L.A. oder abends, wann auch immer, dann in L.A. eingekommen ist, im Flieger irgendein Video fertig geschnitten hat oder halbwegs, um dann diese große Corporate-Produktion zu machen, während dieser Corporate-Produktion noch ein zweites Video fertig zu schneiden, um dann zeitgleich auch noch dieses Video fertig zu machen, weil das musste ja am nächsten Tag oder einen Tag nach Dreh auch schon wieder fertig sein. Da habe ich schon ein bisschen gedacht, alter Schwede, das ist ein Level und ein Tempo, das wirst du nicht lange durchhalten. Er hat aber auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, seinen eigenen Stellenwert dafür geschaffen. Das finde ich total Wahnsinn, wie er das beschreibt. Deswegen ist, glaube ich, auch die Unterschiedlichkeit der Personen da drin auch ganz wichtig. Genauso wie dieses ein kleines bisschen verrückt sein. Und da gibt es ja eigentlich, wenn man so Deutsch-Rap-Videos sich anguckt, mit Spectre jemanden, der bereits ganz früh dem so einen Stempel aufgedrückt hat, mit dem er dann ganz weit in andere Welten irgendwann gegangen ist. So, also habt ihr da so Ziele oder Wünsche oder so eine Bucketlist, was ihr gerne nochmal gemacht haben wollt, außerhalb von Deutschrap, Musikvideos, Hollywood-Spielfilme, Super Bowl Halftime Show Commercial, solche Dinge?
Also ich habe gemerkt, jetzt so nach 10 Jahren, ich habe ja so eigentlich alles gemacht, was ich so machen wollte. So. Also bei mir gibt es jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt noch als Musikvideo umsetzen will. Ich habe gemerkt, in 3 Minuten geht dann so ein normaler Song. 3 Minuten kann man gar nicht das erzählen, was man manchmal erzählen will. Deswegen bin ich da jetzt schon wirklich dran, dass ich an Kurzfilmen so Interesse zeige und auch sogar an Filmen, weil man da einfach viel längere Sequenzen machen kann, die einfach teilweise 5 Minuten sind ohne Schnitt. Und das sind so Sachen, die ich niemals so in einem Musikvideo reinpacken könnte, was dann wirklich auch so gut funktioniert. Und deswegen so bin ich halt jetzt da, also zeige ich Interesse.
Bei mir, ich habe schon viele Kurzfilme gemacht und damals das Geburtstagsgeschenk mit Echo und für Kollege haben wir damals dieses Ghetto-Veteran produziert. Ist aber, wie gesagt, ich habe letztens 2020 war ich mit Rebel Comedy als Kameramann bei, also die haben eine Serie gemacht für WDR, das lief in Primetime bei WDR, eine Serie. Und da war ich als Kameramann tätig, die ganze Serie, das sind 6 Folgen, jeweils eine Stunde. Also ich habe mich schon hier und da ausprobiert. Ich mache außerdem ziemlich viel Werbung. Ich habe für eBay jetzt Werbung gemacht. 2017 habe ich für Deichmann große Kampagne gemacht. Ich mache jetzt sehr viele Sachen für Matthias Aumann, für so Unternehmensberater. Auch sehr hochqualitative Sachen, ne? Wo man sich entfalten kann, weil bei Werbung mehr Budget gibt als bei Musikvideos. Und da kann man wirklich kreativer denken und größere Sets bauen und krassere Sachen wie dieses 180 Grad für Virtual Reality Studio oder Roboarm oder Technocrane anmieten, was man vielleicht bei Musikvideos auch nicht der Fall ist. Aber auch Musikvideos wie zum Beispiel, was ich für Samsung gemacht habe mit dem Handy, Iron Man von Casey und Summer Jam. Mit höheren Budgets hast du größere Ideen. Und da gehst du wirklich in Richtung Film, auch von der Qualität des Videos, denke ich dann mit anderen Kategorien. Aber so einen Film zu produzieren auf die Länge, ich bin so ein Mensch, ich liebe schnelle Projekte, also schnelllebige Projekte. Ich kann nicht an einem Projekt halbes Jahr sitzen, wirklich, ich krieg eine Krise. Bei mir muss so 2-3 Wochen nächstes Projekt, 2-3 Wochen nächstes Projekt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich irgendwann einen Film machen wollen würde. Weil das, ich sag's immer, dass du musst in deiner Branche, also in deinem Bereich gut sein. Und das ist dann wie so ein Dönermann, der dann Nudeln macht, auf Italienisch macht. Ist für mich so ein bisschen, wenn du anfängst, als Video, Musikvideoproduzent Filme zu machen. Ist zwar beides Filmkunst, aber trotzdem unterschiedliche Produkte.
Und der Markt ist halt nochmal ein ganz anderer.
Klar. Ich würde mal gerne nochmal kurz zu einer Sache was sagen, was Dani gesagt hat. Und zwar, dass Filme länger jetzt dauern als ein Musikvideo, beziehungsweise dass man da sich mehr Mühe geben muss, beziehungsweise mehr Zeit aufwenden muss. Bei mir wäre das dann halt so, dass wenn ich einen Film machen würde, ich würde das, also genau diese Arbeitsweise, die ich habe, wirklich 1:1 übertragen auf eine Filmproduktion. Das bedeutet, da gibt es dann auch keinen Cateringwagen und das und das, sondern ich bin dann wirklich alleine mit der Kamera, ja, mit einem Tonmann und vielleicht noch einem Lichtmann. Und so würde ich dann auch ohne Drehbuch und wirklich ohne Plan wirklich so versuchen, einen Film zu drehen. Und ich habe ein längeres Gespräch gehabt mit einem Kollegen und der meinte, ey, mach das einfach. Also der hat mich gerade auch darauf gebracht. Und ja, weil ich kann halt quasi sehr schnell, also ich erkenne sehr, sehr schnell ein gutes Bild und ich kann sehr schnell spontan quasi mit der Kamera agieren. Und ja, das wird, denke ich mal, so ein Selbstexperiment vielleicht Ende des Jahres.
Ist interessant, weil, wie gesagt, für mich bei einem Film muss die Story wirken, ne? Also das, da reicht nicht nur die Atmosphäre, ne? Weiß nicht.
Das wird spannend.
Ich finde zum Beispiel bei La Haine, ja, gibt es nicht wirklich eine Story, sondern das lebt schon mehr von den Farben und wie die Schauspieler einfach vor der Kamera agieren.
Ja, das ist, ich finde den Gedanken darin ziemlich viel spannend. Ich frage mich, wie die Anfrage bei Elias Mbariks Management funktionieren würde. Mit ja, oh. Bro,
ohne Drehbuch. Komm vorbei. Und ohne Cateringwagen.
Aber genau das ist experimenttechnisch ey, mega spannend. Also je nachdem, was du da machst, sag Bescheid, wenn es fertig ist. Das möchte ich wirklich einmal sehen. Ich finde das, glaube ich, jetzt schon eine lustige Geschichte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwas dabei rauskommt, genau. Wo die Leute hingucken werden.
Also irgendwie wird man da schon spontan eine spannende Geschichte zusammenwürfen können. Also ich bin selber gespannt. Und das entsteht halt wirklich aus Langeweile, weil halt Musikvideos mir halt nichts mehr gibt, sondern ich will wirklich mal probieren, neue Sachen zu machen. Ich habe ja schon angefangen, während ich Musikvideos drehe, Vlogs gleichzeitig zu drehen. So, ich habe einen YouTube-Kanal gemacht und da drehe ich Vlogs, während ich Musikvideos drehe, weil mich das schon langweilt, Musikvideos nur zu drehen. So, ich suche so vor allem so nach neuen Sachen.
Vielleicht ist ja auch eine Idee, dass ihr einfach, wie ihr es schon beschrieben habt, die Elemente der Organisation von Daniels Seite mit dem wahnsinnigen gelangweilt und gib mir eine Kamera, ich mach schon, könnt ihr auch ein ganz gutes Match sein zwischen euch beiden und dann macht ihr das große Ding, ihr macht den großen Kinofilm und Daniel, du musst den Leuten nur glaubhaft verkaufen, glaubt mir, der läuft zwar nur rum mit der Kamera, aber der macht das schon. könnte ein lustiges Bild werden. Ey, wir haben hier immer so ein paar Kategorien und eine davon ist so Classic der Woche, den ihr noch mitgebracht habt, was wir aber auch von euch haben wollten und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Element, das wir jetzt mal mit reinbringen wollen, dass ihr beide mal so die drei größten Musikvideos mitbringen solltet. Und Daniel, fang du doch vielleicht mal an. Erzähl mal, welche drei Musikvideos du mitgebracht hast und warum.
Ich habe einmal Church in the Wild von Kanye West mitgebracht. Finde ich sehr stark von der Atmosphäre. Bei dem Video habe ich wirklich so Gänsehaut bekommen, als ich das Video gesehen habe. Damals. Ist wirklich sehr, sehr emotionales, atmosphärisches Video und ist wirklich so ein viel Kunst dabei. Ne?
Finde ich auch ein Video, was einen sehr, sehr starken Song, der finde ich oft underrated ist, echt nochmal sehr, sehr gut unterstreicht. Also ich habe mir das vorhin auch nochmal angeguckt und wirklich geht sehr gut Hand in Hand, Song und Video.
Ja, extrem, extrem. Und wie gesagt, das ohne Performance, nur Bilder, die für sich sprechen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr starkes Video und sehr filmisch. Große Kulissen, viele Statisten. Also wirklich, es wirkt nicht gestellt. Ne? Es wirkt wirklich, du fieberst mit.
Ich fühle 100%, was du sagst.
Genau. Dann soll ich direkt mit dem zweiten? Also zweites
leg mal
Video.
Los. Wir machen deine mal.
Wenn du war das Video von Rammstein, Deutschland, von Spectre. Das kam jetzt vor ein paar Jahren und ist einer der stärksten oder das stärkste Video, was ich in Deutschland gesehen habe. Wirklich, was deutscher Markt produziert hat. Ne? Auch von Digitalisierung von jedem Bild bis zur Strukturierung, wie das aufgemacht ist und vom Schnitt, von der Story, die Parallele, die Parallelmontagen und. Auch, dass da in jedem Bild drei Farben eingebaut wurden, das ist auch so typisch Spectre-Geschichten. In jedem Frame findet man drei Farben, Schwarz, Rot, Gold, ne? Durch das ganze Video durchgezogen. Aber auch, wie gesagt, optisch sehr, sehr starke Nummer. Und als drittes habe ich ein Projekt, was vielleicht in Deutschland nicht alle kennen, also sehr, sehr wenige kennen. Das ist von einem russischen Künstler Morgenstern. Die haben für die letzten zwei Alben von dem, haben die einfach insgesamt 10 Musikvideos produziert, wo jedes Video ineinander rübergeht und beim letzten Video kommt man zu dem ersten Video. Also das muss man nicht verstehen, also die Sprache muss man gar nicht verstehen, aber man muss alle Videos nacheinander gucken, sind auch sehr, sehr hochqualitativ produziert, aber dass die über zwei Jahre fast oder über ein Jahr, das war ein Jahr Zeitraum, Videos gemacht haben, die immer die Geschichte weitererzählen und am Ende das Ganze wieder zum ersten Video kommt. Das fand ich auch krass. Von der Idee, von dem Konzept. Das muss man auf jeden Fall in Deutschland wiederholen.
Ja, ey, krass.
Naja,
das sagt mir nichts, ne? Aber es ist auf jeden Fall ziemlich krass gewesen, was die Bilder angeht. Und wie du schon sagst, musikalisch oder innerlich kann ich vielleicht nicht so folgen, aber auch eine sehr starke, krasse Bildsprache. War ziemlich beeindruckend.
Ja, aber auch, dass du den Künstler das verkaufst, dass alle Videos von zwei Alben von dir immer die Geschichte fortsetzen und dann am Ende zu dem ersten Video von einem ersten Album kommen. Also es ist schon, ich fand das als Konzept sehr, sehr interessant. Ne? Dass man immer gewartet hat, fuck, was kommt jetzt als nächstes? Weil immer so Fortsetzung folgt war. Und dann hat man so, okay, wann kommt das nächste Video? Nächste Video kommt erst in 3 Wochen oder in einem Monat. Und so hat man das ganze Jahr weiter auf die nächsten Folgen gewartet. Ich habe das damals bisschen was Ähnliches mit Farid und Casey gemacht, wo wir einmal bitte Toilab in Thailand waren. Da war die Fortsetzung in Moskau, wo er diesen München aus Thailand mitgebracht hat. Und dann haben wir versucht, so immer auch weiter zu erzählen. Aber es war natürlich nicht so, dass man einfach 10 Videos als einen Kurzfilm macht oder zu einem Kurzfilm macht.
Ja, ziemlich beeindruckende Auswahl. Und Bildsprache und die du ausgewählt hast, zeigen auch so ein kleines bisschen oder unterstützen das, was du hier erzählt hast bisher. Orkan, was ist deine Auswahl?
Meine Lieblingsvideos, die ich quasi so, ist auf jeden Fall PNL, diese Dreierreihe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind auf jeden Fall sehr stark. Da ist ja auch quasi so fortlaufend ein Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und da finde ich einfach ganz interessant, dass sie das wie so einen Film gemacht haben. Also wirklich, die haben 10 genommen, die wirklich so 10 Sekunden gehen, dass die Bilder einfach, wenn eine Kamerafahrt quasi rauffährt, dass das Bild einfach wirklich richtig cool wirkt. Das habe ich so davor noch nie irgendwo gesehen. Und ich glaube, ein Video geht auch bei denen 10 Minuten. Die haben auch wirklich so wie in so einem Film so Soundtrack gemacht. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also die haben einfach was komplett Neues gemacht, was ich davor noch nie in einem Musikvideo gesehen habe. Ja, also die haben einfach so ein neues Element, einfach diese Soundtrack-Musik und diese längeren Bilder. Das hat mich auf jeden Fall damals sehr, sehr gecatcht und fasziniert.
Das war auf jeden Fall mega. Insgesamt, also die PNL, alle drei Teile zusammen, finde ich auch einfach so von der Bildsprache her einfach sehr, sehr authentisch, was sie da gefilmt haben. Also das ist, ja, es geht ja um diese Geschwister aus den Banlieues und ohne je da gewesen zu sein, so genau so stelle ich es mir davor. Also optisch finde ich das auch sehr, 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 sehr stark erzählt.
Ich glaube, die haben das auch wirklich mit sehr, sehr wenig Budget, glaube ich, gemacht. Einfach Kamera, Gimbal.
Aber es passt, es sieht trotzdem cool aus. Es ist voll, klar voll. Keine Hollywood-Hochglanzproduktion, aber das muss es halt auch überhaupt nicht sein in dem
Setting. Davon lebt das auch, glaube ich. So einfach ein paar Jungs aus der Hood genommen, die einfach ein bisschen Charisma haben und einfach losgelegt und einfach gemacht. Und das hat ja die auch quasi so krass hochkatapultiert. Also diese Dreiteiler, ne? Also so habe ich das in Erinnerung, dass das dann danach wirklich so der Name PNL war dann wirklich eine Marke. Das war auf jeden Fall richtig krass. Und zum zweiten Video eigentlich alle Bar-Videos, ja, also besonders dieses Bark City Gang, das ist dieses Schwarz-Weiß-Video. Da habe ich auch so ein Element gesehen, was ich davor noch nicht gesehen habe. Das war Dokumentarfilm quasi. Also die Performance-Szenen, die waren so wirklich so wie so ein Musikvideo, so Highglanz, so richtig cool ausgeleuchtet und sah einfach krass aus. Aber so die gesamten Nebenszenen, die gefilmt haben, das war so Handkamera, leicht verwackelt und so wie als ob das gerade in echt alles passiert und so wie eine Doku. Mhm. Und als ich das gesehen habe, so diesen Mix, so Dokumentar und Musikvideo, wusste ich, ey, das ist genau das, so was ich feiere. So. Und ich habe quasi so ein bisschen von da auch mein Stilelement rausgezogen, dieses Dokumentarische und Musikvideo. Diesen Mix fand ich einfach sehr, sehr authentisch, auch für das, was ich mache, weil die Künstler wollen ja immer wirklich so real wie möglich rüberkommen. Ja, also vor allen Dingen Straßenkünstler, die sagen, ey, wenn du das filmst, darf nicht wie geleckt aussehen, sondern das muss, die Kamera muss wackeln, das muss so aussehen, wie das aussieht. So. Und ja, So habe ich es dann wirklich zum ersten Mal bei Boba gesehen gehabt, von Chris Macquarie, dem Director.
Ja,
das ist sehr cooler Stil.
Ich habe jetzt ein paar Fanfragen an euch. Die erste ist Chris Macquarie. Ist der für euch auch eine... beschreibt ihn mal. Also ich bin so von draußen, ich bin Laie. Ich habe die Chance, ich hab mal in Frankreich bei einer Videoproduktion mal auch mal ein kleines Interview mit dem gemacht. Ich finde krass beeindruckend, was der macht. Und ich habe das Gefühl, das war auch immer dann sowas wie eine Vorlage für das, was dann in Deutschland oft passiert ist. Seht ihr den ähnlich? Habt ihr auch so immer mal so nach Frankreich geguckt? Du ja offensichtlich auch keinen, aber du auch, Daniel. Und was der so gemacht hat?
Ich nicht. Also ich habe Chris Macari sehr oft gehört natürlich und seine Videos geguckt, aber der war für mich nie so ein richtiger Vorbild. Ne? Ich habe eher so Richtung Amerika immer geguckt. Ne?
Ah, interessant.
So. Hype Williams war in Amerika auf jeden Fall bei mir Hype so Williams. Eine Person.
Ja. Ja.
Der hat alles rasiert damals.
Ja, Alter. Ja.
Entschuldigung, ich hab nur gehustet. Ich wollte
ja, nee, alles gesagt.
Dann setz ich aber noch den zweiten hinterher. Und das ist Stichwort PNL. Ich habe irgendwann mal diese Geschichte und diesen Mythos rund um das ODD-Video so gehört und mir mal ein bisschen was zu erzählen lassen. Und ihr habt ja auch viel mit Deutschrap zusammengearbeitet. Die Tatsache, dass du dir das Wahrzeichen Paris mietest, um da drauf ein Video zu drehen, fand ich schon einen ziemlich krassen Move. Ich finde die, also jetzt kein Disrespekt gegen eure Arbeit, aber ich finde diese eine Szene, wo die, ich glaube, es ist, man sieht es vor allen Dingen am Anfang, wo sie, und man weiß, wie restriktiv man in Frankreich rund um diesen Eiffelturm ist, wie die beiden oben ohne Schutz, ohne Gitter auf dem Dach des Eiffelturms sitzen und den Sonnenuntergang angucken. Es hat so viele Meta-Ebenen für mich gehabt. So von den Jungs aus dem Banlieue, die so weit gekommen sind, dass sie sich einfach den Eiffelturm mieten können, um darauf ein Video zu drehen. Und ich fand ehrlicherweise diese Anfangsszenen viel wichtiger als der komplette Rest des Videos.
Ja, das Video war schon krass.
Gehört, ja, das ist ein sehr krasses Video. Also ich habe irgendwie von irgendjemandem mir mal erzählen lassen, dass man den Eiffelturm auch gar nicht mieten kann für Filmaufnahmen.
Dass da über, ich habe das auch die Geschichte gehört, dass das über Hausmeister irgendwie geklärt wurde und aber die mussten das ausleuchten, die mussten das, ich weiß nicht, da war auch große Drohne bei und. Ne? Wenn du nur durch Hausmeister das machst, kommt direkt Polizei.
Ich habe das anders gehört. Ich habe das über, dass der Vater Einfluss hat und die das irgendwie durch Vitamin B quasi gemacht haben.
Ja, die Version kenne ich auch. Mhm. Und es ist schon eine Summe gezahlt worden, die im ordentlichen sechsstelligen Bereich stattgefunden hat, aber die halt einfach dann, finde ich ehrlicherweise, den krassesten Schuss, weil dann sind wir wieder bei Gesamtbild. Das hat es noch nicht mal in den USA gegeben. Es hat noch nie ein Rapper oben auf dem Empire State Building gesessen und einfach runtergebaumelt mit den Füßen und hat gechillt. Und die Jungs aus dem Banlieue, die dir Paris einfach mal so Volley nehmen, indem sie sich aus Wahrzeichen setzen und den Sonnenuntergang angucken, fand ich den krassesten Move, den du je im Straßenbild-Video machen konntest.
Voll. Das ist auf jeden Fall schon ein Move. Aber ja. Das erinnert mich auch jetzt tatsächlich an eine Sache, die bei mir passiert ist. Und zwar Gringo und Hassan K., Label SLS. Wir waren auch die Ersten, die das Wahrzeichen von Neukölln ist ja das Rathaus Neukölln, also in Berlin, Neukölln. Und da sind wir auch hochgegangen, ganz nach oben. Und dann haben wir dann auch mit Drohne gedreht und ich war dann auch quasi um und drumherum die Drohne. Das hatten wir auch geklärt gehabt. Wir wollten unbedingt damals das Wahrzeichen quasi von Neukölln haben. Das erinnert mich so ein bisschen jetzt daran. Das war das Video Cristiano Ronaldo, glaube ich.
Ja. Es ist ja auch.
Da habe ich auch ein Foto auf mein Instagram-Profil wie so quasi so ein Selfie machen, und wir oben auf dem Rathaus Neukölln sind. Und da kommt man, normalerweise darf man da niemals drehen, aber irgendwie haben die Jungs das geschafft, dass wir da drehen dürfen, also offiziell.
Haben sie dir zumindest erzählt?
Ja, also uns hat auf jeden Fall keiner ist hinterher gerannt oder so, also die haben uns gegrüßt, es war schon alles, hatte seinen Lauf so.
Contra K auf dem Berliner Fernsehturm, so der Wille war dann schon da, das zu wiederholen und so, also ich mag das, und ehrlicherweise ist das auch die Herausforderung, die man hat, ne? Man muss immer wieder eine geile neue Idee haben.
Motrip war auf dem Kölner Dom drauf, ne?
Ja, stimmt. Ja, ist schon geil. Ich
war im Galatasaray-Stadion.
Ja, oh. Ich überlege.
Bushido Lumpo war bei nie wieder auf dem Fernsehturm drauf.
Ja, siehst du auch. Ich überlege immer so, was ein Ort wäre, den ich unbedingt nochmal.
Was präsentiert denn Backspin? Was präsentiert denn dich, Nico?
weiß ich nicht, ich muss mal überlegen, was für mich nochmal so erstrebenswert wäre. Aber das lasse ich nochmal ein bisschen sacken.
Auch schon alles gesehen.
Der Dach von McDonald's.
Ja, gar keinen Fall. wir arbeiten nochmal unsere Kategorien ab und das sind Classics der Woche. Wir haben einen Classic der Woche, den die Redaktion mitbringt. Und das ist ein Album, das ich beim Durchhören gemerkt habe, einfach ein fucking Hitmonster ist. Und ich habe auch eine passende Doku mir nochmal angeguckt und war emotional schon sehr angefasst von dem, was ich mir da angehört habe. Yannick, was ist der Classic der Woche?
Classic der Woche ist Kanye West mit Graduation. Das Teil wird jetzt am 11. September 15 Jahre alt, ist also 2007 rausgekommen. Sein drittes Studioalbum, natürlich wieder hauptsächlich von ihm produziert, aber unter anderem Timbaland, John Bryan, Brian Miller auch noch mitgewirkt. Das Album setzt so ein bisschen diese College-Trilogie in Anführungsstrichen fort, wenn man das so sagen kann, also mit The College Dropout und Late Registration, die beiden Alben davor und dann halt Graduation als Abschluss. Hat sich unfassbar gut verkauft, in der ersten Woche über 1 Million Mal mit 2-fach Platin ausgezeichnet, einen Grammy gewonnen für das beste Rap-Album, rundherum positive Kritiken bekommen, auch in Deutschland super gechartet, ja, und Nico hat's gesagt, Hitmonster, Good Morning, Can't Tell Me Nothing ist da drauf, Stronger ist da drauf, also ein sehr, sehr, sehr stabiles Kanye-Album.
Ich meine, das ist ein Song, der habe ich gesehen, der 1 Milliarde Streams hat zu einer Zeit, also das kommt aus einer Zeit, wo es kein Streaming gab, ne? Also das Level ist schon heftig. Seid ihr Kanye-Jünger oder seid ihr eher peinlich berührt durch den neuen Kanye?
Also ich
Alles gesagt.
Ich meine, ich feiere manche Lieder, aber war nie so Kanye-Fan, so dass ich Alben feiern würde.
Doch, ich absolut voll. Genau diese Trilogie ist genau der Kanye, den ich tot gehört habe, den ich wirklich gefeiert habe, auch ein bisschen so mit der Mucke aufgewachsen bin. Jetzt inzwischen hat er mich schon mehr verloren, das muss man ganz ehrlich so sagen, auch mit allem, was links und rechts so passiert bei ihm. Aber die Alben, die drei absolut, absolute Hit-Alben, die höre ich rauf und runter, auch immer noch. Und auch mit der Netflix-Doku, die ja vor kurzem rausgekommen ist, na, so kurz ist es auch gar nicht mehr, aber die geht ja noch um The College Dropout, um das erste Album mehr, aber auch, ich glaube, die habe ich 2 oder 3 Mal geguckt inzwischen. Also die Zeit der Kanye, da bin ich schon sehr, sehr tief drin und sehr interessiert.
Ich glaube, ja, das ist wie bei mir mit Eminem. Ne? Ich habe Eminem mit Slim Shady LP angefangen, also vor Marshall Mathers.
Ja, sehr gut, sehr gut. Weil da kannst du nämlich deinen Klassik der Woche mit reinsetzen. Ich gebe eine Brücke noch, eine Überleitung. Ja. Kanye geht zu diesem Album ins Battle, da kann ich mich noch genau dran erinnern, mit 50 Cent und dessen Album Curtis zeitgleich rausgekommen und schönes Marketing-Battle, gewinnt das Ding und vernichtet ihn nicht, aber sorgt schon für den Moment, wo er dann von da an erzählt, dass er der Größte des Planetens ist. Team 50 Cent ist auf jeden Fall auch Eminem und das ist dein Classic. Oder aus der Richtung kommt dein Classic der Woche, so müssen wir es ja formulieren.
Ja, ja, das war die 12. Mein Classic der Woche war die 12 mit dem Album Devil's Night. 2001 rausgekommen. Ich war zu dieser Zeit übelster Eminem-Fan. Also ich habe angefangen, 99 Eminem zu hören. Und habe mir damals alles reingezogen, was er hatte. Und 2000 hat er Marshall Mathers LP rausgebracht. Und 2001 war das Album von seiner Band D12. Und das war wirklich so viel Aggression in der Stimme, in den Songs. So viel Energie, so viel Power habe ich noch nie im Leben gehört. Und deswegen pumpe ich mir das Album immer noch. Also da ist es war nicht so krass erfolgreich wie von Eminem, die Songs, ne? Außer Purple Pills und Fight Music vielleicht. Aber trotzdem, fast jedes Lied auf dem Album feiere ich extrem. Ne? Mhm. Vor allem Devil's Night und Revelation. Das ist halt sehr, sehr starkes Album.
Den nehmen wir mit. Ich weiß nicht, hast du einen Bezug da? Ich muss nämlich ehrlich sagen, die 12 hatte mich nicht so abgeholt. Purple Pills ist aber ein Ding, das, glaube ich, auf ewig irgendwo laufen wird durch die Melodie. So, um den wirst du nicht drumherum können, wenn du Rap hörst. Einfach so. Es geht nicht.
Voll geht mir mit die 12 aber genauso. Also ich habe bei Eminem ein bisschen später angefangen mit Eminem Show und dann ist die 12 immer so ein bisschen mitgeschwommen, hat man gehört, aber da auch eher so die Hits, statt da so richtig tief reinzugehen.
Orkan, was ist dein Classic, den du mitgebracht hast?
Also amerikanisch, also so das beste Album, was ich jemals gehört habe, ist von Tupac, All Eyes on Me. So. Das hat meine komplette Kindheit geprägt. Aber ich würde viel mehr gerne erzählen, welches Album mein Leben verändert hat. Das ist einfach von Bushido, Electro Ghetto. Also als ich dieses Album gehört habe, habe ich überhaupt so den Bezug zu Deutschrap überhaupt gefunden. Ich glaube, sehr viele andere auch. Damals war das vielleicht noch parallel dazu noch Sido und alle, je nachdem, welchen Künstler man da besser fand, war das so der Startschuss, wo man angefangen hat. Also der größte Teil heutzutage, der jetzt Deutschrap hört, hat damals angefangen und bei mir war das damals mit dem Album von Bushido, Electro Ghetto. Und da habe ich zum ersten Mal gehört, dass deutsche Musik auch einfach sich cool anhören kann und auch so düsteren Sound haben kann. Und ja, das war für mich so Startschuss.
Absolut Co-Sign, bei mir genauso. Ich gehöre, glaube ich, genau zu dieser Generation, die zu der Zeit angefangen hat und die mit Sido, Bushido und
Konsorten mit Agro. Also bei mir war das. Ja. Bei mir war das Agro Berlin, das war die Zeit, als ich nach Deutschland kam, ne? Und das war mein Deutschsprachkurs. Ich habe alle Lyrics abgecheckt und immer geguckt, wie die Intonation, wie die Aussprache ist, was das bedeutet und. So habe ich halt mein Deutsch gelernt. Mit Agro Ansage Nummer 3, 4, 2004, 2005.
Ja, ich glaube, da kann man auch auf jeden Fall problemlos sagen, dass das so eine komplette Generation war, die darauf im positiven Sinne vielleicht auch bis heute manchmal hängen geblieben ist und das hart feiert. Ich habe mich vor kurzem dabei ertappt, ich habe so Deutschrap nach Jahren durchgehört und bin dann auch in den alten frühen Jahren geblieben. Da sind schon Sachen dabei, so das ist schon krass, wie lange es die gibt, so, ne? Und was für einen Impact die hatten und wie die heute noch in den Ohren hängen bleiben. Und ich rede da nicht nur von da. Das gilt für ganz viele andere Songs aus dieser Zeit. Dieses Album, das du beschreibst, muss man ehrlicherweise sagen, ist zu dem Zeitpunkt ja auch ein ganz schöner Maßstab gewesen von der Produktion, von der Art und Weise, wie es aufgestellt wurde und so. Hat das schon 2004 den Deutschrap-Markt krass verändert. Insofern auch eigentlich nur eine logische Konsequenz aus der Geschichte, die du dann danach in deiner Karriere daraus gemacht hast. So. da schließt sich dann der Kreis. So. Wir haben eine Playlist und das ist unser letzter Abschluss hier heute. Auf der sammeln wir regelmäßig jeden Freitag alle Songs, die so rauskommen, kuratieren das so ein bisschen nach unserer Art, dass wir bewusst nicht die großen Players nach oben packen, sondern so eine bunte Mischung daraus hinkriegen und auch unbekannten Künstlern und auch im Spektrum, in der Breite dessen, was es da im Deutschrap gibt, allem ein Gesicht geben. Diese Playlist heißt Thank Backs When It's Friday, wird jeden Freitag von der Redaktion kuratiert. Aus der darf ich mir 3 Songs aussuchen und diese Woche hattet ihr keine Ahnung, was ich nehme und hab's alle versagt. Ja, die Leute, die Redaktion rät immer, was ich mir auswähle und die denken, die können mich zuordnen, weil sie dann, ist da ein fettes Brot-Song in der Liste und dann denken sie, den nimmt Nigo bestimmt den fettes Brot-Song, aber Pustekuchen.
Nee, komplett daneben.
Was habe ich ausgewählt?
Was hast du ausgewählt? Ja, Vogelfilm. Also ich glaube, du machst Augen zu und tippst irgendwie auf die Liste.
Nee, ich habe mir Gedanken dabei gemacht.
Na gut, dann erzähl mal. Dann deine Gedanken bitte zu deinem ersten Song. Schwester Ever featuring Bowser, mach keinen Film. Statement-Song. Sie rappt davon, sich besser nicht mit ihr anzulegen. Das letzte Release war noch ein bisschen ruhiger. Jetzt wird's wieder ein bisschen härter bei ihr. Die Frankfurter Schnauze kommt wieder raus. Ja, deine Gedanken, Nico, bitte.
Also ich habe mit Eva ja auch eine lange Geschichte. Denn da kann ich immer sagen, das erste Interview, das sie jemals gemacht hat, war mit mir. Ihr Lebensweg ist ja eine einzige große Achterbahnfahrt und ist eine sehr interessante Geschichte. Und musikalisch hat sie mich auch ab und zu mal verloren. Die Tatsache, dass es aber ein Mix aus Schwester Eva und Bowser gab und in der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, mit Bowser einer Hook eingesetzt und diesem inhaltlichen wieder nach dem Motto, ich bin wieder da und ich habe immer noch mein Ohr an der Taunusstraße. Das fand ich eine sehr, sehr sympathische Nummer, deswegen habe ich sie ausgewählt. Habt ihr die gehört, Jungs?
Nee, noch nicht. Ja.
Das finde ich aber auch, also als ich das erste Mal gelesen habe, Schwester Eva und Bowser, habe ich auch gedacht, okay, die Kombi hätte ich jetzt nicht sofort gesehen, aber funktioniert gut auf jeden Fall.
Und dann kommst du
schon auf die Idee, dass ich den auswähle. Ich habe TikTok sogar gesehen, sie macht jetzt, der nächste Song ist mit einem TikToker. Das fand ich richtig cringe.
Ja.
Und das Lustige ist, der TikToker hört sich sogar noch gut an, obwohl man niemals erwartet hätte. Das ist so ein dickerer TikToker. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Habt ihr das mitbekommen?
Nee, noch nicht. Ich nicht.
Das noch nicht. Nee, aber lustig.
Das wird auf jeden Fall interessant.
Warten wir ab. Ja. Song Nummer 2, Rap Car. Marseille heißt der Track. So ein bisschen New Wave Melodie, die beiden Jungs fahren. Ja, es geht um einen Urlaubsreise nach Marseille und passt ja so ein bisschen in das Rapcar-Bild, was sie ja öfter zeichnen. Da sind sehr häufig Frankreich-Bezüge. Odyssee gab es mal als Track, also dieses Unterwegssein ist ja öfter mal ein Thema bei den beiden. Ich mag die, ich bin gespannt. Das Album ist ja in der Mache. Bin gespannt. Ich weiß nicht gerade aus dem Kopf, wann es kommt, aber ich fiebere darauf hin. Mag ich sehr gerne, die beiden.
Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder ob ihr Künstler kennt. Fakt ist, ich habe eine echte Liebe für Marseille. Ist für mich eine der, also ich will schon gehört zu den schönsten Städten, die und ich genau, weil sie so dreckig und so rough ist. Und das ist so ein bisschen wie eine Lobeshymne an diese Stadt und deswegen habe ich ihn ausgewählt, weil das ist übrigens, Leute, wir haben ja, ich glaube, da würde ich das Musikvideo drehen. Dort oder in Neapel.
Eins dann eher Neapel, dann sehe ich dich eher in Neapel, Nico.
Nee, ich bin schon eher...
Dieser krasse Häuserkomplex irgendwo?
Ja, Neapel, ja, auf jeden Fall.
Das war Neapel.
Das war Neapel mit Stufen.
Dieses Gomorra, oder wie das heißt?
Ja, Gomorra, die Serie, wie heißt das nochmal? Spezia? Nee, wie heißt der Block nochmal? Der hat ja auch einen Namen. Da rein, aber das Problem halt da ist wirklich, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr da schon mal gedreht habt, aber wenn, dann darf es ja nur mit Genehmigung des Bürgermeisters.
Ja, das ist wie in Rio, in Favelas, da habe ich schon mehrmals gedreht, ne? Da musst du eine Person haben, die dich begleitet, sonst kriegst du wirklich Probleme.
Und ihr habt offensichtlich keine gekriegt, sonst wärt ihr nicht hier.
Keine Probleme sollte man auch in Köln kriegen. Da kommt nämlich Schelsig her. Das ist Song Nummer 3, Unnormal. Schelsig, das sind Benjo 5.1 und Fly 5.1 mit ihrem typischen bekannten Kopfnicker-Sound, mit diesen straßenangehauchten Lines, aber trotzdem sehr, sehr sympathisch.
Du kämpfst da so mit den Worten, Digga, das ist ein ganz klassischer Boom-Bap-Song. Und der wäre doch nur logisch gewesen, den auszuwählen aus dieser Playlist.
Ja, aber du kannst ja auch nicht immer nur Boom-Bap-Songs wählen.
Nee, habe ich ja auch nicht, wie du siehst hier. Ich habe ja drei Songs und ich habe euch einen Boom-Bap-Song mit dazugelegt, damit ihr wenigstens irgendeinen Treffer habt, aber nichts, alle versagt.
Ja.
Chelsea, ich bin gerade in Köln. Ich bin gerade in Köln. Die Lanxess Arena, da wo die Basketball-Europameisterschaft ist.
Bin auch in Köln.
Dann komm rum. Ist auf der Ports-Seite, da habe ich jetzt alles gelernt. Ne? Da drüben ist Köln-Ports. Da wollen sie, ich habe immer gesagt, die wollen nur auf der einen Seite, nicht auf der anderen Seite leben hier die Menschen. Ich mag das da ganz gerne. Ich habe da schon mit Arte ein paar Mal gedreht und so. Irgendwie, das gefällt mir da. So, deswegen liebe Grüße an die Chelsea-Gang.
Also was du, wenn du bei der Songauswahl als Kriterium anführst, dass du mal mit Arte in Köln gedreht hast, also dann kannst du auch keine richtigen Treffer haben, Nico.
Ja, hallo, richtig, das waren goldrichtige Treffer, nur weil ihr alle, ich könnte ja mal öffentlich machen, was ihr gedacht habt, was ich auswähle. das würde euch selber in Grund und Boden schämen. Ich habe mich aber riesig gefreut über unsere Gäste. Und Jungs, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und danke, dass ihr dabei wart. Es war ein schöner Einblick in eure Welt. Und ich hoffe sehr darauf, dass wir uns in verschiedensten Konstellationen wiedersehen und treffen werden und entweder noch über Musikvideos reden oder vielleicht auch an gemeinsamen Produktionen arbeiten. Und wenn es meine eigene Rap-Karriere ist, die ich bald anfange, ganz bestimmt.
Danke für die Einladung. War sehr nett mit euch.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Das war der Backspin Stammtisch, powered by O2. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.
Yo, ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.